SR Info. Bilanz am Abend.
Matthias Miersch soll die SPD nun also kampagnenfähig machen für die Bundestagswahl. Der neue SPD-Generalsekretär ist heute vorgestellt worden. Wir schauen heute Abend auch auf ein Sicherheitspaket der Landesregierung und auf den anhaltenden Streit um Autos und nun auch Cognac zwischen China und Europa. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Es war ein unerwarteter Rücktritt eines Mannes, der zeitweise die Zukunftshoffnungen der SPD in seiner Person repräsentiert hat. Kevin Kühnert. Der ehemalige Juso-Chef war seit fast 3 Jahren Generalsekretär und nun hört er auf mit dem Amt und mit der Politik. Seine Gesundheit lässt es nicht anders zu, so hat er es gestern per Brief an die Genossinnen und Genossen mitgeteilt. Schon am Abend hatte sich die Parteispitze versammelt und weil sie vom Rücktritt schon einige Tage vorher erfahren hat, war ein Nachfolger schnell gefunden. Matthias Miersch heißt er und heute Nachmittag ist er in Berlin vorgestellt worden. Efi Seibert.
Wie findet man eigentlich einen neuen Generalsekretär? Im Willy-Brandt-Haus gab es dazu heute genauere Einblicke. Parteichef Lars Klingbeil nannte die wichtigsten Qualifikationen.
Dass wir eine Person haben, die sofort einsatzfähig ist.
Klar, denn in weniger als einem Jahr ist Bundestagswahl und die Hauptaufgabe eines Generalsekretärs ist, den Wahlkampf zu managen. Dann?
Für uns war wichtig, dass eine Person auch das Amt des Generalsekretärs ausfüllt, die breit vernetzt ist.
Auch das ist für Matthias Miersch kein Problem. Er macht seit Jahrzehnten Politik, kennt alle wichtigen Player und ist als stellvertretender Fraktionschef breit vernetzt. Und dann muss er natürlich fit sein für das ganz große Thema im Wahlkampf.
Es geht um die Frage, wer hat die besten Konzepte, um in diesem Land Industrie und Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht dabei um die Frage, welche Rolle spielt der Staat?
Und da könnte es schon brenzlig werden, weil Matthias Miersch als Parteilinker manchmal doch leicht andere Vorstellungen davon hat, welche Rolle der Staat spielen soll, als zum Beispiel der Kanzler. Bei seinem ersten Auftritt als Generalsekretär zeigte Miersch auch gleich, wie er das sieht.
Also Olaf Scholz wird sich auf mich 100%ig verlassen können. Aber wer mich kennt und vielleicht bin ich deswegen auch ausgewählt worden, ich werde nicht bequem und ein einfacher Ja-Sager sein.
Damit das schon mal klar ist. Miersch nannte als einen seiner Hauptpunkte das Zusammenspiel von Wirtschaft, Klimaschutz und der Unterstützung derjenigen, die sich dabei vielleicht einiges nicht leisten können. Man muss alles zusammendenken, sagt Miersch.
Wer heute Wirtschaftspolitik ohne Ökologie denkt, macht keine gute Wirtschaftspolitik. Wer Ökologie ohne Wirtschaftspolitik denkt, macht keine gute ökologische Politik. Und wer den sozialen Zusammenhalt außer Acht lässt, der macht nichts Zukunftsfähiges, sondern riskiert den Zusammenhalt dieser Gesellschaft.
Neben Wahlkampfmanager ist der Job des Generalsekretärs natürlich auch der des Wadenbeißers, der den anderen Parteien, vor allem natürlich der Opposition, Beine macht. Bei Miersch klingt das so.
Dass diese März-CDU so, glaube ich, alles verkörpert, für das ich nicht stehe.
Naja, das hört sich ja doch noch recht zahm an. Aber Matthias Miersch ist auch keiner, der gern Krawall macht. Dass er jetzt aber auf einem Posten ist, an dem der Krawall nicht an ihm vorbeigeht, das hat er direkt gespürt, nachdem sein Name bekannt wurde.
Der Politikbetrieb in Berlin kann gnadenlos sein. Und man sieht, wie über einen selbst dann gehetzt und auch Dinge verbreitet werden, wo man sagt, woher nehmen die das eigentlich? Da braucht man schon ein dickes Fell. Und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr sensibel sein kann.
Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, Ja zum neuen Job zu sagen.
Das ist jetzt eine verdammt große Aufgabe, aber sie haben dich gefragt und ja, du kannst das.
Und ab sofort wird er es auch zeigen müssen.
Efi Seibert hat berichtet. Abteilungen, die geschlossen werden, weil sie sich nicht mehr lohnen, ganze Krankenhäuser, die pleite gehen. Es muss was passieren in der deutschen Kliniklandschaft, wenn die Versorgung finanzierbar, gut und sicher sein soll. Das sieht auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach so und hat große Pläne. Über die wurde lange verhandelt und sie stoßen bei den Krankenhäusern nicht zwingend auf großen Jubel. Aber sie sind aus Sicht der Bundesregierung nun in trockenen Tüchern. Lauterbach hat die geplante Krankenhausreform heute Nachmittag erläutert. Dietrich Kalmeuser.
Die Krankenhausreform steht nach 2,5 Jahren Beratungen und Verhandlungen. Erleichtert tritt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeinsam mit den Gesundheitsexperten der Ampelparteien vor die Presse und verkündet die Einigung. Der SPD-Politiker spricht von einem guten Tag für Krankenhäuser und Patientinnen und Patienten und sagt:
Wir haben die letzten Details klären können, sodass jetzt der Verabschiedung dieser Reform im Deutschen Bundestag Ende Oktober aus unserer Sicht nichts mehr im Wege steht.
Die letzten Details, mehr als 100 Seiten mit rund 50 Änderungsanträgen zur von der Bundesregierung bereits im Mai beschlossenen Reform. Viele Vorschläge aus der Branche und den Bundesländern seien berücksichtigt worden. So soll es beispielsweise künftig möglich werden, dass kleine Kliniken auf dem Land auch ambulante Facharztbehandlungen anbieten, wenn in der Region kein entsprechender Facharzt vorhanden ist. Mit der Reform soll die Kliniklandschaft grundlegend umgebaut werden. Weniger Häuser sollen eine bessere Versorgung gewährleisten. Dafür soll unter anderem das Vergütungssystem umstrukturiert werden, weg von den derzeitigen Pauschalen pro Fall. Kliniken sollen sich stärker spezialisieren. Die Bürokratie soll abgebaut werden.
Insgesamt also ein sehr wichtiges Gesetz, die größte Krankenhausreform seit 20 Jahren. Der Umbau wird insgesamt ungefähr 10 Jahre dauern, wird dazu führen, dass wir danach eine viel modernere Krankenhausversorgung haben als heute.
Die Reform soll mit einem Übergangsfonds in Höhe von 50 Milliarden Euro finanziert werden. Schon nächste Woche soll der Gesetzentwurf abschließend im Bundestag behandelt werden. Im November könnte sich der Bundesrat damit befassen. Aus den Bundesländern kam zuletzt Kritik. Sie befürchteten, dass vor allem kleinere Kliniken auf dem Land im Zuge der Reform schließen müssen. Minister Lauterbach geht aber davon aus, dass die Reform nicht im Vermittlungsausschuss landet.
Kommen wir zu einem anderen Patienten, dem deutschen Wald. Der ist spätestens seit der Romantik mehr als eine Landschaftsform. Nicht umsonst zieht es uns auf Spaziergängen dorthin. Aber es geht ihm nicht gut, dem deutschen Wald. Alle 10 Jahre führt das bundeseigene Thünen-Institut eine umfangreiche Erhebung zum Zustand des Waldes durch. Heute hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir die aktuelle Ausgabe dieses groß angelegten Berichts vorgestellt. Martin Polanski.
An immerhin 80.000 verschiedenen Stellen über das ganze Land verteilt, wird der Wald genau untersucht. Auf 150 Merkmale wie Baumart, Durchmesser der Bäume, die Baumhöhe oder auch Totholz. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen fasst das Ergebnis der Bundeswaldinventur so zusammen.
Die Wälder sind für uns, so sind wir alle aufgewachsen, Sinnbild der Natur, der Stärke der Natur. Heute stehen sie umso stärker unter Druck.
Immerhin ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ist von Wald bedeckt. Und seit der letzten Inventur im Jahr 2012 hat die Waldfläche sogar leicht zugenommen. Aber vielerorts sind die Bäume geschädigt, so Thomas Riedel vom bundeseigenen Thünen-Institut, das die Waldinventur organisiert hat.
Vor allem seit dem Jahr 2017 hat es gestartet mit den Herbststürmen. Anschließend kam die große Frühjahrstrockenheit und die Wärme dazu. Und gerade die Insekten, die Bogenkäfer, speziell bei der Fichte, konnten sich massenhaft vermehren, sodass gerade die Fichte häufig als leidtragende Baumart anzutreffen ist.
Der Bestand an Fichten hat dadurch um immerhin 17% abgenommen. Gleichzeitig gibt es nun mehr Laubbäume, der Wald ist wieder durchmischter. Ein aktiver Waldumbau in den letzten Jahren hat dazu beigetragen. Durch Trockenheit, Stürme und Käferbefall abgestorbene Fichten bedeuten umgekehrt aber auch mehr Totholz im Wald. Um rund ein Drittel hat das zugenommen. Nach Angaben des Thünen-Instituts setzt das Totholz auch Kohlenstoff frei, was schlecht für das Klima ist. Die Berechnungen der Waldinventur kommen zu dem Ergebnis, dass der Wald zwischen 2017 und 2022 sogar zur Kohlenstoffquelle geworden ist. Landwirtschaftsminister Özdemir findet das besorgniserregend.
Die Auswirkungen der Klimakrise machen sich ganz real bemerkbar. Man kann das in den Wäldern sehen, wenn man unterwegs ist. Die Folge davon, der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang gewöhnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele.
Das Landwirtschaftsministerium arbeitet seit längerem an einer Reform des Bundeswaldgesetzes, die detailliertere Vorgaben für die Bewirtschaftung von Wäldern machen soll. Rund die Hälfte der Waldflächen ist hierzulande im Privatbesitz, ein knappes Drittel gehört den Ländern. Die Gesetzesänderung hängt allerdings, weil die Forstwirtschaft vor einer Überregulierung warnt. Landwirtschaftsminister Özdemir hofft aber, ein neues Waldgesetz noch in dieser Legislaturperiode durch den Bundestag zu bekommen.
Martin Polanski. Mehrere hunderttausend Nutzer weltweit, Millionen Bilder mit Kinderpornografie allein auf dem Rechner einer einzigen Person. Fahnder haben eine riesige Plattform für kinderpornografische Inhalte mit Bildern und Videos im Darknet abgeschaltet und 6 mutmaßliche Hintermänner aus Deutschland in Untersuchungshaft genommen. Mögliche Nutzer und Querverbindungen gäbe es auf allen Kontinenten der Erde, so die Ermittler heute in Duisburg. In Nordrhein-Westfalen sind die Fäden dieser Ermittlungen zusammengelaufen und von dort kam heute eine klare Ansage an die Täter.
Ihr könnt euch nicht verstecken. Nicht hinter 4 Wänden, nicht hinter einem Pseudonym und nicht im Darknet.
Die Botschaft von NRW-Justizminister Benjamin Limbach ist deutlich. Die Ermittlungen sind ein Erfolg. Das bestätigt NRW-Innenminister Herbert Reul.
Diese Plattform ist seit 2019 ein Forum für Pädophilie gewesen, in dem sie ihre abscheulichen Fantasien ausgelebt haben. Und damit gehörte sie zu den aktuell am langlebigsten Plattformen dieser Art im Dunkeln.
Unzählige Bilder und Videos von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen seien dort verbreitet worden.
Übrigens in dem Fall ausschließlich von Mädchen. Auch der sogenannte Toddlerbereich gab es. Einzelheiten erspare ich Ihnen.
Heißt, die Kinder waren teilweise jünger als 3 Jahre. Die Beschuldigten, 7 deutsche Männer, sind zwischen 43 und 69 Jahren alt. 6 sitzen in Untersuchungshaft. Sie kommen aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern und 2 aus NRW, aus Jüchen und Minden. Und sie sind keine Unbekannten, so NRW-Innenminister Herbert Reul.
Diese Menschen haben sich als Bande zusammengeschlossen und diese Plattform organisiert. Selbst Videomaterial erstellt und das auch auf anderen ähnlichen Websites verbreitet. Und das trotz teilweiser Vorverurteilung, trotz laufender Bewährung, trotz gerichtlich angeordneter Therapie.
Insgesamt wurden mehr als 1500 Datenträger sichergestellt. Allein auf einem Rechner waren etwa 3,4 Millionen Fotos. Belastende Arbeit für die Ermittler, berichtet der Duisburger Polizeipräsident Alexander Dieselhus.
Abends in den Feierabend zu gehen, nach vielen Überstunden oft und trotzdem zu sagen, wenn in diesen Festplatten, die ich noch nicht gesehen habe, der aktive Missbrauch ist, dann wird das Kind jetzt weiter missbraucht, weil ich nicht weiterarbeite. Was natürlich falsch ist, die Kolleginnen und Kollegen können nicht mehr als arbeiten. Aber dass man sich diese Frage stellt, sich Vorwürfe macht, sich das noch mehr unter Druck setzt, ist enorm.
Sein Chefermittler Kai-Arne Geiler wird da noch deutlicher. Er war seit 2020 an den Ermittlungen beteiligt.
Ich war frisch Vater und das Erste, was ich mir angucken durfte, morgens früh um 7 Uhr, wenn mein Rechner angeschaltet habe, waren die kinderpornografischen Inhalte. Das habe ich mir einen Tag angeguckt, habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Mir war damals schon klar, dass es sowas gibt, aber mit wenig Berührungspunkten habe ich mich tatsächlich nie da wirklich mit auseinandergesetzt. Das war ein Schock für mich.
Danach habe er erstmal in einem anderen Bereich bei der Polizei gearbeitet. Als dann die Anfrage kam, als Chefermittler zu arbeiten, entschied er sich, die belastende Arbeit wieder aufzunehmen.
Hinter jedem Bild, hinter jedem Video, was man da sichtet, steckt tatsächlich der aktive Missbrauch eines Kindes, einer kleinen Seele, die sich nicht wehren kann.
Der Schlag gegen diese Plattform mit weltweit hunderttausenden Usern ist ein Erfolg für die Ermittler. Aber die Arbeit geht weiter. Denn die Beschuldigten sind wahrscheinlich nur die Hälfte der Drahtzieher hinter der Plattform im Darknet. Es liegt noch viel Arbeit vor den Ermittlern, glaubt NRW-Justizminister Benjamin Limbach.
Dieses unersättliche Verlangen nach immer neuen Bildern und Videos produziert immer neue Opfer. Und das macht den Konsum von Bild- und Videomaterial so gefährlich.
Gleichzeitig habe der Ermittlungserfolg einen großen Einfluss auf die Szene. Es werde darüber in der Community diskutiert, weiß Chefermittler Kai-Arne Geiler. Er hat abschließend eine Botschaft an die Nutzer.
Sie sind aktiv dabei, dieses Leid von diesen Kinderseelen zu fördern. Sie zerstören diese Kinderseelen. Sie machen nichts Gutes. Ich hoffe, dass Sie anfangen, darüber nachzudenken, dass die Angst, jetzt entdeckt zu werden, vielleicht tatsächlich mal zum Überlegen führt. Aber sobald wir da sind, dann besteht da keine Chance mehr. Also wenn, dann jetzt.
Johannes Hoppe hat berichtet über den Ermittlungserfolg gegen Kinderpornografie und deren Nutzer. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Da geht es gleich unter anderem noch um ein Sicherheitspaket der Landesregierung. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Katharina Döppler.
US-Präsident Biden verschiebt seinen ab Donnerstag geplanten Staatsbesuch in Deutschland. Er reagiert damit auf den auf Florida zusteuernden Hurricane Milton. Das hat das Weiße Haus in Washington mitgeteilt. Biden werde sich darum kümmern, die Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Sturm zu überwachen. Biden sollte unter anderem am Samstag in Ramstein über den Ukraine-Krieg beraten. Auch die für Sonntag geplante Reise des US-Präsidenten nach Angola fällt aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor dem Ausbruch von Krankheiten im Libanon. Anlass sind demnach zum einen die Zustände in überbelegten Flüchtlingsunterkünften. Zum anderen hätten 5 Krankenhäuser ihren Betrieb eingestellt. Sie hätten schließen müssen, weil sie entweder evakuiert worden seien oder das Personal geflohen sei. Angesichts der Notlage fliegt das Deutsche Rote Kreuz weitere Hilfsgüter in den Libanon. Wie das DRK mitteilte, ist eine Maschine mit 150 Rettungsrucksäcken für die Versorgung von Schwerverletzten auf dem Weg von Köln nach Beirut. Die Zahl von Krankmeldungen steuert auf einen neuen Spitzenwert zu. Das geht aus einer aktuellen Statistik der AOK hervor. Demnach gibt es schon jetzt, vor der Erkältungswelle im Herbst und Winter, so viele Fälle von krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit wie im gesamten vergangenen Jahr. Hauptgründe sind Atemwegserkrankungen und psychische Leiden.
SR Info.
Umfragen zur politischen Stimmung zeigen es. Das Thema innere Sicherheit hat in diesen Tagen Konjunktur. Da geht es zum Beispiel um organisierte Kriminalität oder um Gewalt aus religiösen oder politischen Motiven. Vor allem die Messerattacken der letzten Monate sind natürlich im Gedächtnis. Der saarländische Innenminister Joost von der SPD hat heute ein sogenanntes Sicherheitspaket vorgestellt. Darin enthalten sind einige schon bekannte Punkte. Neu ist die Ankündigung, dass es für den Verfassungsschutz mehr Personal geben soll. Über das Paket habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Yannick Büffel gesprochen. Yannick, wie viele neue Stellen gibt's denn und wofür genau?
Beim Verfassungsschutz gibt's 10 neue Stellen. Das klingt jetzt beim ersten Hören nach nicht allzu viel, aber wenn wir die aktuelle Zahl von rund 90 Stellen uns anschauen, dann ist das ein substanzieller Aufwuchs, der sich vor allem in 2 Bereichen bewegt. Einmal soll ein Islamwissenschaftler angestellt werden. Da geht es natürlich vor allem um den extremistischen Islam, der damit stärker beobachtet werden soll, aber vor allem IT-Spezialisten. Und da hat der Innenminister gesagt, geht's vor allem auch um die sozialen Netzwerke, deren gewachsene Bedeutung auch für Kriminalität und Extremismus, die sollen das stärker beobachten. Da sagt er, ist tatsächlich der Verfassungsschutz derzeit unterpersonalisiert. Mitte kommenden Jahres sollen die Stellen wohl besetzt sein, was auch unter anderem daran liegt, dass bei Stellen im Verfassungsschutz eine sehr ausführliche Sicherheitsüberprüfung notwendig ist, bis dort überhaupt jemand eingestellt wird, weil es eben sehr heikle Bereiche sind. Aber Mitte kommenden Jahres soll es dann diesen tatsächlich substanziellen Aufwuchs dort geben.
Die Landesregierung hatte ja schon sogenannte Waffenverbotszonen angekündigt. Die haben lange auf sich warten lassen. Jetzt kommen sie, aber noch nicht in vollem Umfang. Warum?
Ja, also die Rechtsverordnung, die eigentlich relativ schnell kommen sollte, die es den Kommunen ermöglicht, solche Zonen auszuweisen, die liegt jetzt vor, die ist unterschrieben von Innenminister, soll in den nächsten Tagen dann auch veröffentlicht werden, womit es theoretisch möglich ist. Aber im Laufe der Zeit hat man erkannt, dass es gewisse Probleme bei der Durchsetzung innerhalb dieser Waffenverbotszonen gibt, denn man hat erkannt, es ist möglich, anlasslose Identitätsfeststellungen zu machen, also wer dort unterwegs ist, aber es ist nicht möglich nach jetziger Rechtslage anlasslose Durchsuchungen, also zu schauen, ob jemand tatsächlich Waffen bei sich hat, was natürlich eine Waffenverbotszone relativ zahnlos macht. Da muss jetzt nachgeschärft werden, nämlich im zuständigen Polizeigesetz. Das soll bis Ende des Jahres erfolgen, so zumindest der Plan der Landesregierung. Das muss dann noch durch den Landtag. Das heißt, wir sind erstmal in der Zwischensituation, dass zwar Waffenverbotszonen von den Kommunen ausgewiesen werden können, aber sie nur bedingt durchsetzbar sind, weil eben die Suche nach Waffen sich vor die Polizei deutlich schwieriger gestaltet, als das mit einem neuen Polizeigesetz möglich ist.
Und da dürfte die Rechtslage ja nicht das einzige Problem sein, denn wie das bei allen verboten ist, sie machen oft nur Sinn, wenn sie auch kontrolliert werden. Und da gab es ja schon bisher Diskussionen zwischen Land und Kommunen.
Und das dürfte sich auch fortsetzen. Das ist ja ähnlich auch dieser neuen Cannabis-Gesetzgebung. Wer kontrolliert? Weil es ja eben auch um Durchsuchung geht. Und da hat der Innenminister gesagt, es gäbe ja schon Sicherheitspartnerschaften zwischen den Kommunen, hat aber gesagt, man will jetzt nicht sich mit solchen Punkten aufhalten, sondern will diese Waffenverbotszonen erstmal einführen und das passende Gesetz. Aber natürlich wird das eine der Kernfragen sein. Es geht ja auch um die Befugnisse eines Ordnungsdienstes. Darf ein Ordnungsdienst überhaupt solche Durchsuchungen vornehmen? Das dürfte sich schwierig gestalten. Das heißt, es wird eigentlich nur in Zusammenarbeit mit den Ordnungsdiensten und der Polizei gehen. Da muss man sicher ein bisschen in den kommenden Wochen und Monaten aufpassen, dass da nicht so ein schwarzer Peter hin und her Geschiebe wieder losgeht. Denn wenn man Waffenverbotszonen einrichtet, dann bringt es nur was, wenn man sie auch durchsetzt und kontrollieren kann. Und solange das nicht funktioniert, dann kann man sich eigentlich auch die Waffenverbotszonen sparen.
Yannick Büffel aus unserer Politikredaktion mit Informationen zu einem Sicherheitspaket, das Innenminister Joost heute für das Saarland angekündigt hat. Auge um Auge, Branche um Branche. Nach diesem Motto droht sich gerade zwischen Europa und China einiges hochzuschaukeln, was gegenseitige Strafzölle angeht. Nach der Entscheidung für EU-Zusatzzölle auf Elektroautos aus China erhebt Peking nun ab Freitag vorläufige Aufschläge auf Weinbrand made in Europe. An der Börse gaben die Kurse der Spirituosenhersteller Rémy Cointreau und Pernod Ricard deutlich nach. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Mit den vorläufigen Aufschlägen auf europäischen Weinbrand zündet Peking im Handelsstreit mit Brüssel die nächste Eskalationsstufe. Die EU-Kommission hält Chinas Vorgehen für unbegründet. Nach Angaben eines Sprechers will sie bei der Welthandelsorganisation WTO dagegen vorgehen. Die Kommission sei entschlossen, die europäische Industrie gegen den Missbrauch von Handelsschutzinstrumenten zu verteidigen, so der Sprecher. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gibt sich betont gelassen. Nun, wir sind nie besorgt. Ich denke, wir handeln vernünftig.
Reasonable.
Nach Angaben des Handelsministeriums in Peking müssen europäische Weinbrandhersteller ab Freitag bei der Einfuhr ihrer Produkte nach China eine Kaution beim Zoll hinterlegen. Sie beträgt bis zu 39% des Warenwertes. Das betrifft vor allem französischen Cognac. Für den ist China der zweitgrößte Exportmarkt nach den USA. Der Herstellerverband in Frankreich warnt, die Auswirkungen der Zölle wären für die Branche katastrophal, und er appelliert an die Regierung in Paris, dieser Eskalation ein Ende zu setzen. Denn Pekings Maßnahme gilt als Retourkutsche auf die von Brüssel verhängten Ausgleichszölle auf E-Auto-Importe aus China. Die EU-Kommission hat Aufschläge auf die Einfuhren von batteriebetriebenen Fahrzeugen von bis zu 35% beschlossen. Sie wirft China vor, durch unfaire Subventionen den Wettbewerb zu verzerren und heimischen Herstellern Vorteile gegenüber den europäischen zu verschaffen. Kommissar Gentiloni verteidigt Brüssels Vorgehen. Wir haben eine ernsthafte Untersuchung hinsichtlich der Risiken einer Überproduktion in einigen Bereichen durchgeführt. Wir haben angemessene und sehr verhältnismäßige Entscheidungen getroffen, und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, auf diese angemessenen Entscheidungen mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Die EU-Länder haben die Ausgleichszölle Ende vergangener Woche nicht aufgehalten. Dafür kam im Kreise der Mitgliedstaaten nicht die nötige Mehrheit zustande. Die Bundesregierung stimmte zwar gegen die Maßnahmen, aber Frankreich und Italien votierten dafür. Peking hat Paris deshalb schon seit Monaten im Visier. Falls sich Peking und Brüssel in den kommenden 3 Wochen nicht noch auf eine politische Lösung verständigen, werden die Strafzölle auf E-Auto-Importe aus China Anfang November fällig. Die Kommission hat aber betont, dass die Verhandlungen mit der chinesischen Regierung andauern. Nach Angaben eines Kommissionsbeamten sprechen Fachleute beider Seiten fast täglich miteinander, bisher allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Und die Eskalationsspirale könnte sich weiter drehen. In China laufen außerdem Antisubventionsuntersuchungen zu Importen von Schweinefleisch und Milchprodukten aus Europa. Außerdem wird über höhere Zölle auf Einfuhren von Verbrennerfahrzeugen mit großen Motoren diskutiert. Das würde vor allem deutsche Hersteller treffen.
Ja, gerade die deutsche Autoindustrie ist ja eng mit China verflochten, was Absatz, aber mittlerweile auch Produktion angeht. Die Krise der Autoindustrie angesichts der lahmenden Transformation auf E-Autos war heute ebenfalls Thema in Straßburg. Da hat sich das Europaparlament mit drohendem Arbeitsplatzabbau und Werksschließungen befasst. Und natürlich auch mit den Strafzöllen auf chinesische E-Autos. Thomas Spickhofen.
Aus europäischer Sicht sieht vieles ein bisschen anders aus. Die Zölle auf Elektroautos aus China zum Beispiel. Die rot-gelb-grüne deutsche Bundesregierung hat dagegen gestimmt. Im Europäischen Parlament allerdings findet die Grüne Anna Cavassini, sie sind doch gut.
Wir können doch als Europäische Union nicht so naiv sein, an der Seitenlinie stehen und zuschauen, wie China durch unlauteren Wettbewerb unsere europäische Industrie zerstört. Und umso tragischer, dass der deutsche Bundeskanzler Scholz ein Nein durchgedrückt hat und vor dem Lobbydruck von China eingeknickt ist.
Auch die Europaabgeordneten der Union können den Zöllen einen Sinn abgewinnen, während die Linie der Bundes-CDU eher der Automobilindustrie folgt, die sagt, das geht nach hinten los und schadet uns. Einigkeit besteht dagegen auf allen Seiten, dass sich die Automobilindustrie europaweit in einer schwierigen Lage befindet. Tausende Arbeitsplätze in Deutschland bei VW, die auf der Kippe stehen, in Belgien ein Werk von Audi, das geschlossen werden soll, in Italien ist die Produktion bei Stellantis, zu dem unter anderem Fiat, Lancia und Alfa Romeo Trio gehören, um 40% eingebrochen. Für Jens Gieseke von der CDU gibt es dafür einen ganz klaren, einen europäischen Grund.
Die Transformation, die grüne Sozialdemokraten und Liberale hier vor anderthalb Jahren durch das Verbrennerverbot angestoßen haben, funktioniert nicht.
Ab 2035 sollen keine Verbrennerautos mehr verkauft werden. Bis dahin soll die Industrie den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge, die sie auf den Markt bringt, bereits schrittweise zurückfahren. Wenn sie das nicht tut, drohen ab dem kommenden Jahr Strafzahlungen. Das ganze Konzept stimmt nicht, sagt Gieseke, und man könne jetzt auch nicht auf die vereinbarte Prüfung in 2 Jahren warten. Erschwerend kommt hinzu, dass Europa auch bei den Elektroautos hinterherhinkt, vor allem der chinesischen Konkurrenz. Bernd Lange von den Sozialdemokraten schaut in den Norden des Kontinents, da gehe es doch auch.
Wenn man sich anguckt, in Norwegen im letzten Jahr sind 82% der Neufahrzeuge Elektrofahrzeuge geworden. Und das ist erreicht worden durch Klarheit in der Politik. Zick-Zack-Kurse deinvestieren Unternehmen und verunsichern Verbraucherinnen und Verbraucher.
Allerdings fordert Lange von den Unternehmen auch, dass sie sich mehr ins Zeug legen, dass sie kreativer sind.
Es kann nicht sein, dass wir Elektroautos nur von 50.000 Euro darüber Angebot haben. Auch hier brauchen wir Fahrzeuge, die den normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen.
14 Millionen Arbeitsplätze in ganz Europa werden der Automobilindustrie zugerechnet. Mehr als 250 Fabriken haben im vergangenen Jahr fast 16 Millionen Autos produziert. Die Zahlen, die bislang für dieses Jahr vorliegen, zeigen allerdings vor allem in eine Richtung, nach unten.
Natürlich künstliche Intelligenz, möchte man fast sagen. Das Trendthema unserer Zeit, voll von Hoffnungen, aber auch Sorgen. Nun ist das Nobelkomitee nicht unbedingt dafür bekannt, Trends hinterherzulaufen, aber heute hat es den Physik-Nobelpreis den Forschern John Hopfield von der Universität Princeton in den USA und Geoffrey Hinton von der Universität Toronto zugesprochen für ihre Arbeiten zu künstlicher Intelligenz. Was dahinter steckt, erklärt uns Pascal Kiss.
Immer wenn ich die Antwort auf etwas wissen will, frage ich einfach ChatGPT-4. Aber ich vertraue ihr nicht ganz, weil sie halluzinieren kann,
sagt Geoffrey Hinton per Telefon zugeschaltet. Kurz nach der Bekanntgabe des Nobelpreis für Physik. Seine Forschung und die Entdeckung des zweiten Preisträgers John Hopfield gelten als Grundlage für die rasante KI-Entwicklung in den vergangenen 2 Jahrzehnten. Aber auch in den Jahrzehnten davor. Schon in den 1980er Jahren entwickelten beide Wissenschaftler die zentralen physikalischen Modelle für viele KI-Anwendungen.
Die haben schon ganz früh in den 80er, 90er Jahren die Grundlagen gelegt für künstliche Intelligenz. Und die tragen wir auch heute mit uns herum, mit dem Smartphone, die Gesichtserkennung und Spracherkennung.
Sagt Uwe Gradwohl, Leiter der SWR Wissenschaftsredaktion. Die meisten KI-Anwendungen basieren heute auf künstlichen neuronalen Netzen. Diese arbeiten ähnlich wie ein Gehirn. Das KI-Netz besteht aus verbundenen Knotenpunkten, wie das Netz von Neuronen, also Nervenzellen im Gehirn. Diese Knoten beeinflussen sich gegenseitig. Verbindungen verstärken sich oder schwächen sich ab. Diese neuronalen Netze können dann zum Beispiel mit Bildern oder Texten trainiert werden. Ein Chatbot kann dann durch komplizierte statistische Methoden möglichst natürliche Antworten oder auch Bilder und Videos generieren. Das klappt noch nicht perfekt, wird aber immer besser. Der neue Nobelpreisträger Geoffrey Hinton sieht noch großes Potenzial.
Ich denke, sie wird einen enormen Einfluss haben. Es wäre vergleichbar mit der industriellen Revolution. Aber anstatt die Menschen mit physischen Kräften zu übertreffen, wird KI die Menschen bei den intellektuellen Fähigkeiten übertreffen. Wir haben keine Erfahrung damit, wie es ist, wenn es Dinge gibt, die schlauer sind als wir.
Einer seiner ehemaligen Doktoranden, Ilya Satskiva, hat übrigens OpenAI mitbegründet und war damit bei der Entwicklung von ChatGPT direkt beteiligt. Die Entdeckungen der beiden Nobelpreisträger ermöglichen aber nicht nur KI-Chatbots, auch KI-Anwendungen zur Erstellung von besseren Klima- oder Wettermodellen arbeiten mit den neuronalen Netzen. Viel Potenzial. Und doch sieht der Informatiker Hinton zunehmend kritisch auf seine Entdeckung.
Unter den gleichen Umständen würde ich dasselbe nochmal tun. Aber ich bin schon besorgt, dass letztlich Systeme entstehen, die intelligenter sind als wir und irgendwann die Kontrolle übernehmen.
Viel Potenzial, aber auch Gefahren. Klar ist, das Zeitalter der KI beginnt gerade erst. Die Welt wird sich durch die Innovation verändern. Und auch deswegen bekommen zwei Urväter der KI schon jetzt den Nobelpreis für Physik.
Und wir schauen jetzt noch aufs Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es zunächst weitgehend trocken, gegen Morgen kommt aber neuer Regen auf. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen 13 und 10 Grad. Morgen am Mittwoch viele Wolken und vor allem am Nachmittag länger anhaltende und zeitweise kräftige Regenfälle bei 13 bis 16 Grad. Und auch am Donnerstag viele dichte Wolken und immer wieder Schauer und einzelne Gewitter. Dazu wird es windig bis stürmisch und maximal 11 bis 15 Grad. Und das war's für heute von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.